Also es geht um eine geformte, gebildete Aufmerksamkeit und letztlich immer um die drei Grundfragen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und auch, was soll das Ganze? Was soll das Ganze hier? Also, warum bin ich da? Also auch die Frage, wie bin ich eigentlich eingebunden? Es geht um Erfahrbarkeit. Also, dass Menschen mit Spiritualität etwas verbinden, was an ihre Erfahrung anknüpft.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Die erste Folge im neuen Jahr und auch bei uns ist ein bisschen was neu, denn heute sitzen wir zum ersten Mal nicht zusammen in der Villa uns gegenüber, sondern wir versuchen das Ganze jetzt mal digital umzusetzen. Corona-konform sitzen wir heute alle vor unseren jeweiligen Bildschirmen. Mein Name ist Annika Hoppe-Seiler, ich bin Studienleiterin bei Bildung Evangelisch. Mit dabei ist auch meine Kollegin Carina Harbeuter. Und unser heutiger Gast ist ebenfalls eine Kollegin von uns, nämlich Anne Meyer-Thomelen. Schön, dass du da bist, Anne. Mit dir wollen wir heute über das Thema Spiritualität sprechen.
Ja, freue mich auch, da zu sein. Sehr schön.
Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen einmal ganz kurz erzählen, was du eigentlich machst bei Bildung Evangelisch, was so deine Schwerpunkte sind und vielleicht so ganz kurz umreißen, was dein beruflicher Kontext im Allgemeinen ist.
Genau, Anne Meyer-Thomelen. Ich bin vom Grundberuf bin ich Pfarrerin, jetzt gerade in der Altenheimseelsorge zuständig und mit ein paar wenigen Stunden bei Bildung Evangelisch für den Bereich Spiritualität zuständig. Und ich bin Mutter von zwei pubertierenden Jungs und werde weiblich unterstützt von einer Hündin.
Das klingt auf jeden Fall auch nach einer spannenden Konstellation jetzt in der Corona-Zeit und in Zeiten von Homeschooling und Lockdown.
Ja, das ist herausfordernd.
Anne, erzähl mal, ich habe jetzt gerade letzte Woche mit Beginn der Fastenzeit ganz viel in so Social-Media-Portalen oder auch auf Webseiten gesehen, dass jetzt sich ganz viele Leute Gedanken darüber machen, die nächsten 7 Wochen irgendwie bewusst zu gestalten. 7 Wochen ohne Barrieren, 7 Wochen mit mehr Zeit für nette Menschen. Ich habe jetzt gedacht, ich versuche trotz allem 7 Wochen ohne Süßigkeiten durchzuhalten bis Ostern. Ist das schon eine Form von Spiritualität?
Ja, also Spiritualität kann man ja ganz weit fassen. Und natürlich ist das eine Form von Spiritualität, weil du versuchst, etwas an deinem Lebensstil zu ändern. Also eine andere Form einzuüben oder auch einen Verzicht wahrzunehmen, was sonst zu deinem Alltag dazugehört, das einfach mal wegzulassen und sich dem auszusetzen. Und das hat schon was mit Spiritualität zu tun.
Gibt es denn irgendwie so eine Art Definitionsmöglichkeit für Spiritualität? Also was ist Spiritualität vielleicht auch im Gegensatz zu Frömmigkeit?
Ja, das ist auch ein sehr weites Thema. Also Frömmigkeit ist eigentlich das ursprüngliche Wort gewesen und Frömmigkeit wird aber so oft auch isoliert verstanden. Also, dass ich mir morgens eine Zeit nehme für die Losung oder für einen Bibeltext oder wie auch immer. Und hat manchmal so ein bisschen den Geruch, das steht so neben dem normalen Leben. Und Spiritualität zielt demgegenüber eher auf die Mitte von christlichem Leben, also auf den Schnittpunkt, wo Glaube, Frömmigkeit und Lebensgestaltung zusammenkommen. Also, wo es wirklich um konkrete Gestaltwerdung auch geht. Und ich antworte jetzt erstmal als Theologin. Natürlich kann man das Wort Spiritualität kann man theologisch füllen, von Spiritus Sanctus, von dem Heiligen Geist ableiten, dass durch Gottes Geist unsere Gottesbeziehung erst überhaupt erlebbar wird. Und das mit jedem Atemzug. Also in Spiritualität steckt ja auch das lateinische Wort spirare und spiro heißt ich atme. Also es geht um eine geformte, gebildete Aufmerksamkeit und letztlich immer um die drei Grundfragen, woher komme ich, wohin gehe ich und auch, was soll das Ganze? Was soll das Ganze hier? Also warum bin ich da? Also auch die Frage, wie bin ich eigentlich eingebunden? Es geht um Erfahrbarkeit, also dass Menschen mit Spiritualität etwas verbinden, was an ihre Erfahrung anknüpft. Und wenn man religionssoziologisch guckt, dann ist der Begriff ganz oft erstmal gegen die Kirche benutzt worden. Dass Menschen gesagt haben, hey, bei euch in der Kirche, das ist alles keine Erfahrung, das sind Predigten, ja, das ist Erfahrung aus zweiter Hand, da wird mir was erzählt, aber das ist nicht meine Erfahrung. Und Leute haben gesagt, aber wir wollen, dass unsere Erfahrungen was zählen. Und das hat man sozusagen eingeklagt und dann ist das erstmal über die Esoterik-Schiene, ist dieser Begriff ganz stark groß geworden. Wobei wir dann an der Theologie gesagt haben, nee, stopp. Also das gehört schon auch, das gehört mit zur Theologie dazu. Das ist genuin, gehört das in unsere Tradition. Das kann man nicht einfach so loslösen.
Und wie war das dann bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Also jetzt persönlich, über welche Schiene hast du dieses Thema gefunden für dich?
Ich habe selber längere Zeit in Tansania gelebt und habe dort eine ganz andere Form von Frömmigkeit erlebt, die ich so gar nicht kannte. Auch eine ganz andere Unmittelbarkeit, dass man mit Gott gerechnet hat, auch rechnen musste, weil das ein Leben war, was an vielen Stellen nicht aufging. Und über die Partnerschaftsarbeit sind dann auch in der Gegenbewegung Christen aus Übersee sind dann hierher gekommen und haben gesagt, hey Leute, was ist bei euch eigentlich los? Was ist eigentlich mit eurer Spiritualität? Eure Kirchen sind ja ganz leer. Genau, und bei mir persönlich ist es dann im Studium, ich war eben erst ein Jahr in Tansania und im Studium bin ich dann wirklich in so eine Krise gekommen, dass ich gemerkt habe, das sind lauter Kopfgeschichten, die ich da studiere. Mhm. Und ich kann es von einer Seite aufziehen oder von der anderen auch Seite aufziehen, aber mir sind nach und nach die Antworten entglitten. Und ich hatte einfach Sorge, dass ich irgendwann als lebendige Problemanzeige auf der Kanzel stehe und eigentlich nur noch Fragen stellen kann, aber eigentlich keine Antworten mehr habe. Und ich bin in der Zeit, habe ich ein evangelisches Kloster, die Christusbruderschaft Selbitz, kennengelernt, die ein Programm angeboten haben, dass man dort mitleben konnte. Mhm. Eine Zeit lang, also sehr intensiv, sehr begleitet. Das war ein ganz intensives Kursgeschehen, in das ich da eingebunden war. Und dazu gehörte auch einfach die Gebetszeiten mitzumachen und morgens eine Stunde stille Zeit. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang immer das Gefühl hatte, ich rede irgendwie gegen die Wand. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, nein, und das stimmt nicht. Da ist noch was anderes. Und das ist irgendwie für mich so der Anfang gewesen, zu merken, da ist noch was ganz, ganz anderes dahinter. Und bin dort auch der ignatianischen, auch durch die Schwester, die mich begleitet hat, der ignatianischen Spiritualität begegnet. Und hab
was bedeutet das genau?
Ignatianische Spiritualität, das kommt von den Jesuiten her, geht auf den Ignatius, also ihren Begründer zurück, Ignatius von Loyola, der eine Umgangsweise mit biblischen Texten entwickelt hat, dass man sie sich vorstellt wie so ein inneres Bibliodrama. Dass ich einen Evangelientext nehme, eine Geschichte mit Jesus und mich da mir das vorstelle, so als ob ich heute Teil dieser Geschichte bin und mich dann frage, bin ich vielleicht einer von den Freunden oder Maria Magdalena oder von den Pharisäern? Also welcher Teil bin ich in dieser Geschichte? Und dann versuche mir vorzustellen, dass das heute wirklich real ist und wie mich das reinzieht in diese Begegnung auch mit Jesus. Also das war so ein Punkt, den ich dort kennengelernt habe, der mir vorher fremd war. Und ich hatte danach das Gefühl, ich habe da was gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt, aber also wonach sich meine Seele zutiefst gesehnt hat, schon immer so. Und das war eine ganz, ganz prägende Zeit. Und ich bin dann zurück ins Studium gegangen, nochmal mit ganz anderen und neuen Fragestellungen. Viel auch so im Bereich Psychologie, Theologie, wie verhält sich das?
Jetzt vielleicht nochmal, damit man sich das auch besser vorstellen kann, also auch diejenigen, die vielleicht mit dem Thema Spiritualität bisher noch gar nicht so richtig in Berührung gekommen sind. Was bedeutet es alltagspraktisch für dich? An welchen Stellen in deinem normalen Tagesablauf kommen diese spirituellen Gedanken, die ja anscheinend, wie du sagst, eigentlich allumfassend sind oder eigentlich das ganze Leben ja gestalten und mitprägen, wo kommen die mit rein? Wo wird das spürbar für dich im Alltag?
Wenn es gut geht, ganz, ganz oft. Von der Praxis her ist es so, dass ich in der Regel am Morgen sitze und meditiere. Und das inzwischen so dazugehört, dass es sich anfühlt, wie mit ungeputzten Zähnen in den Tag zu gehen, wenn ich es nicht tue. Also es ist so ein Stück weit wie den Kompass eichen oder also sich irgendwie hinsetzen, atmen, weit werden, sich verbunden fühlen und merken, dass es noch was viel Größeres gibt als nur mich und dieses kleine Ich. So. Und im Alltag, na, das kennen wir alle, ja, das geht dann auch schnell wieder unter. Ich habe an verschiedenen Stellen in der Wohnung, habe ich auch so Merker, einfach mal dreimal atmen oder wenn ich mit dem Hund rausgehe, zweimal am Tag, dann ist das auch eine schöne Form, also mich verbunden zu fühlen, die Erde zu spüren, bewusst zu atmen, zu schauen, zu gucken, dass ich wegkomme von meinen Gedanken, sondern einfach wieder das große Ganze wahrzunehmen. Und oft abends vorm Schlafengehen nochmal einfach so Rückschau halten und auch nochmal, es gibt so eine Übung, ein Gebet der liebenvollen Aufmerksamkeit, dass man nochmal guckt, mit welchem Geist war ich eigentlich heute unterwegs? Also ist es irgendwie der Geist von Glaube, Hoffen und Lieben gewesen? Oder ist es der Abergeist mit Ärger und so? Also mit all dem, was irgendwie trennt, habe ich mich da irgendwie reingeritten. Und das wahrzunehmen, also nicht zu bewerten und verurteilen, sondern es wahrzunehmen und abzugeben und wieder zurückzufließen zu lassen in Gottes Hände.
Ich finde das sehr beneidenswert, weil das bei dir so einfach und selbstverständlich klingt. Und ich muss zugeben, ich kenne das Thema Meditation schon auch. Ich habe ein paar Jahre lang Yoga gemacht und da war das nach jeder Stunde lag man oder saß man und es war, glaube ich, gar nicht mal so lange, 5 oder 10 Minuten eben in Stille. Und es kam mir ewig vor und ich wusste immer nicht so richtig, was ich da mit mir anfangen soll. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist irgendwie, irgendwas muss ich da falsch machen. Und also ich habe es, glaube ich, leider nicht zu diesem Punkt geschafft, den du gerade beschreibst, in dem man so weit wird und offen wird und zu dieser Ruhe kommt.
Genau, also das ist ein Weg und ich bin irgendwie inzwischen auch, jetzt gar nicht ausgerechnet, aber irgendwie zwischen 20 und 30 Jahren bin ich damit unterwegs. Ein Stück weit finde ich das auch gemein, ja, wenn man im Yoga einfach dann der Stille ausgesetzt wird oder ich hatte auch schon mal eine Anleiterin, die gesagt hat, also mit Stille können wir ja alle umgehen, ja, das können ja schon, die wissen ja schon die Säuglinge, was sie damit machen sollen und das stimmt nicht. Ja, weil letztlich ist Meditation ist ein Stück weit Alltag in Zeitlupe. Und wenn ich versuche, in die Stille einzutauchen, dann wird es eben erstmal überhaupt gar nicht still. Dann merke ich, dann wird es laut und dann wird es beunruhigend und dann kommen plötzlich Gefühle, die ich überhaupt gar nicht da haben will, die ich auch nicht mag. Und da zu wissen, wie ich damit umgehe, also, dass ich Gedanken vorbeiziehen lasse, dass ich merke, wenn Gedanken immer wieder kommen, dass ich dann reinspüre, was ist denn da für ein Gefühl darunter? Und mal zu gucken, wo sitzt denn dieses Gefühl in meinem Körper? Und dann kann ich es auch wieder leichter lassen. Und dann zu sagen, okay, es ist da und es darf da sein, ich muss nicht dagegen arbeiten, aber ich wende mich jetzt einfach dem Atem zu. Ich atme und atme ein und aus und gucke, was sich mit dem Atem verbindet und fokussiere mich nicht auf das Gefühl, was ich jetzt gerade nicht haben will. Es ist manchmal oder oft ist es so, dass es anstrengend ist und dass ich nach einer halben Stunde Meditation, wenn ich ehrlich bin, sage, das war ja eigentlich überhaupt nichts und trotzdem im Alltag dann merke, und durch irgendwas bin ich durchgegangen und im Alltag ist dann was leichter. Also es hat eine Wechselwirkung auch mit dem Alltag wieder.
Also meinst du, dass man, wenn man so ein bisschen dabei bleibt oder nicht nur ein bisschen, sondern dann eben auch über längere Zeit dabei bleibt, dass man dann noch mit einer anderen Selbstverständlichkeit auch in so eine Meditation gehen und das alles annehmen kann, was dann auf einmal im Kopf rauscht und so wirr macht und einen irgendwie gar nicht so richtig zur Ruhe kommen lässt, wie man es eigentlich von sich erwartet in dem Moment?
Also ich glaube, dass man wirklich gute Anleitung braucht und oft auch eine Gruppe und auch eine Vergewisserung in der Gruppe, dass nichts falsch läuft, weil einfach so viele Bilder da sind und natürlich sehen wir uns alle nach Stille und nach Ruhe und nach Verbundenheit und nach all dem, was wir vielleicht im Moment gar nicht so haben und denken, okay, das ist jetzt der Königsweg dahin, Aber dass da erstmal ganz andere Dinge sich zeigen und dass das in Ordnung ist und dass das dazugehört und dass es auch ein Teil wirklich Arbeit ist, das ist eine Bewusstseinsarbeit, immer wieder neu. Und da braucht es viel Ermutigung auch und Bestärkung von außen. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich total frustriert war. Ich war ja viel Regelmäßigkeit auch durch die Kommunität gewöhnt und habe dann gedacht, das müsste ich zu Hause auch so hinkriegen. Also wirklich morgens immer zu sitzen und meine Zeit einzuhalten und hatte eine Begleitung. Und die war dann total glücklich und hat gesagt, ich bin so froh, dass du das nicht hinkriegst, ja, weil sonst müsste ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob du nicht vielleicht zwanghaft bist. Ja, weil sie meinte, das ist was anderes. Natürlich ist es was anderes, wenn du das alleine machst und nicht diesen Kontext zur Verfügung hast. Und es hat mich damals sehr entlastet. Aber wenn ich nicht so ein Gespräch gehabt hätte, dann hätte mich das total unter Druck gesetzt.
War das dann einer der Gründe dafür, dass du mit anderen zusammen das Forum Spiritualität gegründet hast?
Also das Forum Spiritualität, die Vorgeschichte ist dazu, dass wir sind 2006, mein Mann und ich, hier nach Uttenreuth in die Gemeinde gekommen und haben gleich im ersten Jahr zweimal Exerzitien angeboten. Und hatten auch gleich Interessierte, die mitgemacht haben. Und innerhalb der Gruppen waren dann zwei Personen dabei, die beide auch schon Vorerfahrungen hatten mit meditativem Tanz und auch in Gries beim Franz Jalic beim Meditieren waren. Und wir haben uns dann zu viert zusammengetan und ein Team gebildet. Und dann wenige Jahre danach kam der Christian Sudermann in die Nachbargemeinde nach St. Markus. Und dann haben wir uns zu fünf zusammengeschlossen. Und ich hatte irgendwie immer die Idee, Mensch, Forum, es muss noch mehr geben. Auch nochmal, dass man das reflektiert und mit Vorträgen säumt. Und irgendwann kam mein Mann nach Hause und sagt, jetzt redet der Christian auch davon, von einem Forum Spiritualität. Und das ist irgendwie unabhängig von uns beiden, war dieser Begriff da. Und die Idee war, sich als zwei Kirchengemeinden mit Bildung evangelisch zusammenzutun und Spiritualität auf die Ebene der Gemeinde zu heben. Wir wollten auch auf dem Hintergrund dessen, was ich eben erzählt habe, dass Spiritualität eben auch so stark im esoterischen Bereich beheimatet war, wollten wir eine gute christliche Adresse oder eine gute Adresse für christliche Spiritualität sein und sagen, Mensch, das ist was, das gehört zu unserer Tradition dazu und das wollen wir uns auch nicht einfach wegnehmen lassen. Und für uns war es sehr stark damit verbunden, Angebote zu stricken, die Alltag und Spiritualität miteinander verknüpfen. Also dass Menschen nicht an heilige Orte oder sonst wo hinfahren müssen, auf den Schwanberg nach Selbitz in Kloster, sondern dass sie hier zu Hause mit kleinen Kindern auch Übermöglichkeiten haben und eine Regelmäßigkeit möglich wird, sich einüben zu können.
Ja,
eine bestimmte Form von Spiritualität, ja. Also das ist uns war wichtig, dass es eine christliche ist und weil Spiritualität wird ja oft auch Wellness verstanden oder dass man sich zurückzieht und einfach es einmal ein bisschen gut geht auf seiner kleinen Insel. Und wo wir immer gesagt haben, nee, das ist aber also Mystik und Widerstand gehört zusammen und Kontemplation und Aktion, ja, also Rückzug und dann aber auch aktives Handeln. Und es geht eher darum, wach zu werden für diese Welt, auch für diese globalisierte Welt und vielleicht sich nochmal anders darin beheimaten zu können.
Also würdest du sagen, dass Spiritualität schon noch einmal auch was anderes ist oder zumindest einen anderen Touch hat als diese Selbstfürsorge oder das Thema Achtsamkeit, das ja auch überall jetzt so prominent immer wieder aufploppt?
Das ist alles nicht verkehrt und das ist alles auch ein Teil von Spiritualität, aber eben nur ein Teil, es ist ein Ausschnitt. Also Achtsamkeit, ich mache selber Schulungen in Achtsamkeit, finde ich ausgesprochen wichtig. Und das ursprünglich kommt das auch aus der buddhistischen Tradition, also hat buddhistische Wurzeln, auch aus der Vipassana-Meditation. Und da ist es aber eben auch immer eingebunden, nochmal in diesen größeren Kontext. Letztlich geht es immer darum, ein Stück weit auch von sich selber absehen zu können und zu merken, dass es noch was viel Größeres gibt. Ja, etwas, was, wo wir sagen, das hat Gott geschaffen, ja, es gibt noch die Schöpfung und sich da einzuordnen und da wiederzufinden.
Was sind denn das für Menschen, die eure Angebote wahrnehmen oder die sich auf die Suche danach machen? Gibt es so Kristallisationspunkte, die ausschlaggebend dafür sind, dass so ein Bedürfnis nach Spiritualität entsteht?
Also wir haben damals die Erfahrung gemacht in der Gemeinde, dass immer wieder Leute neugierig geworden sind, auch aus dem innersten Bereich von Kirchengemeindearbeit, aus dem Kirchenvorstand, die Lust bekommen haben. Unsere Sekretärin war dauerhaft dabei. Und dann Leute, die über Kasualgespräche, also über ein Taufgespräch, die an für sich gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, und dann gemerkt haben, ui, da wird was gemacht. Davon wusste ich ja gar nicht, dass Kirche das tut. Also die dann auch neugierig geworden sind. Aber auch Leute, die jahrelang Zen-Meditation praktiziert haben oder vor vielen, vielen Jahren mal durch Taizé so einen inneren Aufbruch erlebt haben und dann traurig waren, dass da nie was Entsprechendes angeboten wurde und sagen, Mensch, jetzt endlich, nach 15 Jahren merke ich, da passiert was. Leute, die mit Kirche eigentlich abgeschlossen hatten und gesagt haben, naja, aber das probiere ich jetzt doch nochmal aus. Also ganz, ganz vielfältig. Und du hast noch gefragt nach Kristallisationspunkten. Also es ist ja oft einfach so die Sinnfrage. Also was ist das alles? Oder nach einer Erfahrung, dass ein Elternteil gestorben ist, dass man da nochmal neu ins Nachdenken kommt. Oder ein Kind geboren wird und gemerkt wird, dass das alles ja auch gar nicht selbstverständlich. Letztlich sind es oft zwei Kristallisationspunkte. Das ist Glück und Leid. Dass einem was widerfährt und man in Staunen gerät und irgendwie mehr erfahren möchte. Ich glaube, wir alle erleben immer wieder im Leben, es gibt so immer wieder Momente, die uns was ganz Besonderes erleben lassen. Und dann ist die Frage, gehe ich dem nach oder sage ich, das war Zufall? Und das andere ist Leid, also tiefes Leid und nicht allen noch auswissen und da einen Umgang mitfinden.
Was sind denn dann so die Angebote, die besonders nachgefragt werden bei eurem Forum?
Es wird eigentlich alles gut nachgefragt. Also unser Herzstück sind die Alltagsexerzitien und die werden tatsächlich jetzt seit 13, 14 Jahren immer gut nachgefragt mit über 30 Teilnehmenden. Die sind immer Anfang des Jahres, so 5 bis 8 Wochen, dass man sich wöchentlich trifft miteinander und sich auf den Weg macht, dann auch in die Passionszeit hinein. Und daneben haben wir Einkehrtage, es gibt Tanztage, Tanz und Meditation. Was auch sehr nachgefragt wird, ist das Pilgern, also längere Zeiten zu pilgern oder jahreszeitliches Pilgern, so tageweise. Wir haben immer wieder Angebote zum Enneagramm und daneben inzwischen ganz viele Vortrags- oder auch, also auch jährlich immer wieder neue Angebote. Chillen unterm Kirchturm für Jugendliche, aber auch Achtsamkeitsveranstaltungen oder dass wir gucken, dass wir namhafte Referenten, Referentinnen einladen oder dann so Themen wie Handauflegen in biblischer Tradition, mal zu gucken, wie ist denn das? Oder Thema Gewaltlosigkeit. Also, dass wir eigentlich jedes Jahr eine Jahresplanung machen und dann so gucken, was liegt oben auf und was könnten die Themen jetzt sein für dieses Jahr.
Du hast gerade davon erzählt, dass ihr auch ein Angebot für Jugendliche macht, Chillen unterm Kirchturm. Finde ich, klingt erstmal total spannend, auch wenn ich mir noch nicht ganz konkret was drunter vorstellen kann. Vielleicht magst du noch kurz was dazu erzählen und ob es auch Angebote gibt schon für Kinder, also noch für kleinere Kinder, jetzt so im Kindergarten- oder Grundschulalter.
Ja, Chillen unterm Kirchturm, das ist entstanden. Ich habe ja selber zwei Kinder zu Hause und das war so die Idee, wirklich mal eine Nacht in der Kirche zu verbringen und sie mal ganz anders zu erleben. Und wir haben das einmal durchgeführt und jetzt während des Lockdowns haben wir es in veränderter Form durchgeführt. Und es war sehr schön. Das waren, ich glaube, 4 Stunden. Am Anfang durften die erst mal über die Bänke klettern und gucken und sich, also sie haben Teelichter bekommen und durften überall in der Kirche Teelichter verteilen und haben das zum Teil in Nischen und auf irgendwelchen Türrahmen und sind in Fenster reingeklettert und haben da ihre Teelichter verteilt. Und also sozusagen all das, was man normalerweise nicht tut. Das haben sie gemacht. Dann gab es verschiedene Meditationsübungen, wo Jugendliche sich ja auch darauf einlassen, was sie zum Teil auch vom Sport her kennen. Dann haben wir miteinander gesungen, also von den Emporen aus gesungen, Taizé-Lieder, was sie auch sehr schön fanden. Dann gab es eine Zeit, wo wir miteinander ins Gemeindehaus gegangen sind, Abendessen vorbereitet haben, Pizza und dann im Altarraum miteinander gegessen haben. Also so auf Decken liegend und erzählt haben. Und dann gab es noch eine Zeit, wo wir einen Film geschaut haben. Und das war ganz schön. Also da waren die Rückmeldungen gut und gesagt, auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Und hier und das andere mit Kindern, stille Übung für Kinder. Der Christian Sudermann und ich, wir machen seit Jahren, bieten wir einmal im Jahr Fortbildung für Erzieherinnen an. Und da geht es meistens auch um stille Angebote. Das letztes Jahr war Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen. Wir haben da ganz viel vom Rüdiger Maschwitz gelernt. Und zwar, dass es bei der Stille nicht um jetzt Lautlosigkeit geht, also dass man still sein muss, was ja mit Kindern nicht gut funktioniert. Wenn man Kinder hat, weiß man das. Sondern dass es eher darum geht, um diese Qualität von Stille. Also Qualität von Stille, die mit Staunen einhergeht, mit Faszination. Der Maschwitz sagt immer, jede gute Pfadfinderarbeit, die lebt von ganz, ganz viel Stille. Ja, weil die Kinder da so ins Tun und so in die Faszination reinkommen und letztlich ein Erfahrungsraum eröffnet wird. Und das ist so sein Anliegen, Formen zu finden. Und da hat er ganz, ganz schöne Formen auch entwickelt, wie das geschieht. Das muss auch nicht bewegungslos sein. Also man muss nicht sitzen, sondern es kann auch in der Bewegung sein. Und es kann sein, dass man Rituale gestaltet, das kenne ich aus der Schule auch, also mit Klangschale, wo auch Kinder darauf ansprechen, dass man versucht, im Alltäglichen anzusetzen, das, was man sowieso macht, jetzt die Erzieherin, dass sie ein Lied singen, aber nochmal mehr eine Aufmerksamkeit schult, nochmal so eine Pause am Anfang macht oder jetzt atmet nochmal ein und dann. Und wir machen es mit einer, also dass man versucht, da eine Verlangsamung reinzubringen. Dann natürlich auch stille Übungen in die Kerze schauen, aber eben auch viel Stille in Übungen einzubauen, in Erzählungen. Und so eine Form, die ich wunderschön finde, ist Rückengeschichten zu erzählen. Also, dass ich Märchen oder auch eine biblische Geschichte nehme und dass ich immer Paare bilde. Und ein Kind steht hinter dem anderen Kind und nimmt den Rücken als Tafel. Und die wird dann erstmal sauber gemacht und geputzt und kriegt dann eine Anleitung, wie dann diese Geschichte auf den Rücken gemalt wird. Also so das Essentielle. Und das Kind, was vorne steht, das hört die Geschichte und gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit aber so nach innen gesogen, hinten zum Rücken und erlebt sie auch nochmal auf dem Rücken drauf gemalt. Und das ist eine ganz schöne Form auch, um in so eine gemeinsame Stille und Aufmerksamkeit zu kommen. Da sind sie alle total leise und fasziniert. Ich habe das auch im Altenheim jetzt gemacht, dass immer ein Senior mit einem Kind zusammengeschaltet wird. Das ist total berührend zu erleben, was da passiert. Also ich habe das jetzt seit mehreren Jahren, habe ich diese St. Martinsfeier in meinem Altenheim so gestaltet, weil da kam immer die Kindergartengruppe und die haben da Lieder einstudiert und die Senioren hatten auch ihre Lieder einstudiert und dann war das aber immer so frontal und dann habe ich sie irgendwie gefragt, ob es mutige Kinder gibt, ja, und es gab immer ein paar, die und ob es mutige Senioren gibt, die waren nämlich dann auch plötzlich ganz scheu und es hat dann, also allein das hat schon manchmal Tränen fließen lassen, ja, dass man da so ein Kind vor sich hat, ja, und dann habe ich halt angeleitet und dann haben wir auf der Hälfte der Geschichte haben wir dann einen Break gemacht und dann haben die gewechselt und dann konnten auch mal zwei Kinder bei einem Senior auf dem Rücken malen und so und ich meine, die Senioren fanden das toll, denen fehlt ja oft dieses Element, berührt zu werden, gell? Aber für die Kinder war es auch toll, weil es was Normales plötzlich bekam, ja, und so in Kontakt zu kommen und nicht sich da nur so wie im Tiergarten einander als zwei Gruppen anzugucken. Und also das haben sie total gerne immer gemacht.
Ich finde, es klingt echt total spannend und so ein bisschen spüre ich schon auch den Reiz, das mal auszuprobieren. Aber jetzt kommt natürlich gleich dann die nächste Frage. Sowas wie Hand auflegen ist jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich gerade gar nicht so gut möglich, oder?
Das ist ja nee, also Hand auflegen ist jetzt eher problematisch, gell? Ja, dann so das Fernhand auflegen, gell? Über die Entfernung die Hand spüren. Ja, also Corona hat natürlich eine Menge verändert. Und damals, also vor einem Jahr, hat es uns mitten in unseren Jahresexerzitien getroffen. Und für uns war aber sofort klar, wir werden die weitermachen. Und wir haben diese wöchentlichen Abendtermine, die haben wir dann wir sind ein Team gewesen von 5 Leuten, hatten jeder eine feste Kleingruppe und haben dann diese Abendtermine aufgeteilt als Telefongespräche und da dann geguckt, Mensch, wie ging es mit den Übungen, also individuell mit den Einzelnen geguckt, wie ging es mit den Übungen der nächsten Woche und was sind die Schritte der nächsten Woche und haben dann schriftliche Impulse auch per E-Mail verschickt. Und da war die Resonanz so groß, also auch gerade diese Zeit in diesen Lockdown miteinander zu gehen, dass wir gesagt haben, okay, auch wenn wir uns das schwer vorstellen können, aber wir probieren jetzt mal Online-Exerzitien. Und das war ziemlich überwältigend, was wir da an Rückmeldungen bekommen haben. Und wir haben dann im Advent spontan gesagt, wir machen Adventsexerzitien zu Hoffnungshorizonten. Die waren auch gut besucht. Da war auch das Schöne, da war plötzlich dann aus Lübeck jemand dabei und aus Bielefeld Leute, die weggezogen sind, die dann trotzdem daran teilgenommen haben. Und jetzt sind wir gerade auch wieder in unseren online, ganz normalen Jahresexerzitien online.
Das heißt online dann über so Formate wie Zoom oder irgendwie?
Über Zoom, genau, über Zoom. Und von der Struktur, wir arbeiten auch mit festen Kleingruppen, also dass da in so einem Breakout-Room wirklich auch wir intensiv voneinander mitbekommen und auch intensiv einen Weg miteinander gehen. Und dann gibt es einen Impuls an alle, also ein Thema, was aufbereitet wird, so ein viertelstündiges Referat. Und dann richtig eine Anleitung, Meditationsanleitung, 20 Minuten lang. Haben wir von der Kamera her eine Einstellung auf eine Kerze und eine Ikone. Und die Person, die die Anleitung gibt, die sieht man nicht. Und die Leute wissen, sie können sich auch in eine Meditationsecke setzen und einfach nur zuhören oder auch ihren Bildschirm ausmachen, also auf schwarz stellen. Und dann kommen wir wieder zusammen und dann gibt es einen Austausch und Rückfragen und Hausaufgaben und die werden verschickt und einen gemeinsamen Abschluss. Also sehr schlichte Form, aber das trägt, das ist gut.
Liebe Anne, ich danke dir ganz herzlich. Du hast mir wirklich viele neue Einblicke in dieses Feld gegeben, das mir zugegebenermaßen jetzt gar nicht so nahe ist bisher. Aber ich finde, du hast sehr neugierig darauf gemacht. So als abschließende Frage, was würdest du dir denn wünschen jetzt für dich und deinen weiteren spirituellen Weg für dieses noch recht junge Jahr 2021?
Zum Beispiel Straßenexerzitien. Ich habe das bisher erst an einem Wochenende kennengelernt und ich fand das so unglaublich, dass ich das wirklich gerne mal eine Woche auch machen möchte, mich mal länger auf die Straße einzulassen. Und das lebt ganz stark von dieser Mose-Geschichte, dem brennenden Dornbusch, sich von Gott durch den Tag führen zu lassen und da, wo man merkt, Mensch, ich werde angerührt oder so, die Schuhe auszuziehen und den heiligen Boden wahrzunehmen. Und ich glaube, wir sind oft so im Funktionieren und so im Hamsterrad und es ist einfach die Tatsache, sich mal einen Tag zweckfrei auf die Stadt einzulassen. Das macht schon so einen Unterschied aus und da passiert so viel. Also da freue ich mich drauf. Und länger zu pilgern möchte ich auch gerne.
Dann hoffe ich sehr, dass das wirklich auch alles bald wieder möglich ist. Anne, dir alles Gute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen.
Also ich danke euch für dieses interessierte Nachfragen. Gell? Das ist ja auch nicht so oft, dass man so viel erzählen kann. Ja.
Und wir danken allen Zuhörenden unseres Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Sternchen auf iTunes oder ein Like bei Spotify hinterlasst und den Podcast gerne auch weiterempfehlt.